herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkicool trifft, dem Format hier bei Orkicool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und heute habe ich einen ganz besonders tollen und spannenden Gast mit einem ganz besonders spannenden Spiel hier vor meinem Mikrofon versammelt. Bevor ich aber zu ihr und ihrem Spiel komme, ganz kurz ein, zwei persönliche Worte. Es soll mir erlaubt sein, denn das hier ist einer der ersten Momente, nein, ich glaube, es ist sogar der erste Moment seit einer Woche, in dem ich tatsächlich einigermaßen schmerzbefreit in ein Mikrofon sprechen kann. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist angemessen, denn ich war jetzt die rücklaufende Woche so lange und intensiv krank wie schon lange nicht mehr. Ich weiß nach wie vor nicht komplett, was hier passiert ist. Ich weiß nur, dass ich in den letzten 8 Tagen die Hälfte dieser Zeit verbringen musste ohne Stimme. Es kam kein Ton raus. Das ist schon mal ein kompletter Umbruch meines Lebens. Und die anderen 4 Tage hatte ich eine erkältete Stimme, so wie sie jetzt gerade auch noch ein wenig klingt. Eine Menge Rotz, Wasser, Schleim rund um den Körper und abends noch eine schöne Portion Schüttelfrost obendrauf. Ich habe mich versucht, mit einer ganzen Reihe von Wildwestfilmen davon abzudenken. Hat nur so halb geklappt. Und so schaue ich zurück auf eine der schlimmsten Wochen meines Lebens. Es war wirklich nicht schön. Ich habe in den letzten Tagen, ich habe nachgezählt, 9 Podcast-Aufnahmen und Hintergrundgespräche verschieben müssen. Das war kein Spaß für den Terminkalender, aber auch ehrlich gesagt nicht für den eigenen Selbstwert. Ich wusste ja schon, ich arbeite gerne und ich wusste auch, dass vor allem Orkicool sehr identitätsstiftend für mich ist, weil mich das sehr erfüllt, was ich hier tue und das alles von Herzen kommt. Und wenn man dann plötzlich sowas nicht mehr machen kann, ordentlich arbeiten, dann macht das was mit einem. Mich zumindest hat es wirklich nach unten gezogen in ein kleines Löchlein, zumal ich ja mich nicht mal zum Ausgleich mit Freunden treffen konnte, weil ich war ja krank, ging ja nichts. Habe eine Geburtstagsfeier verpasst. Ich habe eine Reise in meine Studienstadt verpasst. Ist furchtbar. Dafür habe ich ein schönes Museumscafé in Two Point Museum eingerichtet. Und ich denke, das ist ein Sieg, den mir keiner nehmen kann. Und letztendlich und insgesamt geht es wieder aufwärts. Ich kann sprechen. Ich klinge noch ein bisschen nasal. Aber es geht in die richtige Richtung. Ich bin sehr froh und glücklich und kann euch deswegen hier wieder einigermaßen aufrecht sitzend von einer neuen Folge Orkicool trifft erzählen. Und damit kommen wir zum Thema, beziehungsweise zum Gast heute. Es ist eine ganz besondere Person, auf die ich aufmerksam geworden bin durch eine Nominierung des Deutschen Computerspielpreises 2026. Ich spreche von der Person Lorena Müller, die gemeinsam mit einem interdisziplinären Team der Hochschule Rhein-Main gearbeitet hat, nun schon eine ganze Weile an einem ganz besonderen Spiel namens Umfeld. Umfeld wiederum ist ein Spiel, ein Serious Game über häusliche Gewalt und die Auswirkung für Betroffene und war dafür nominiert beim Deutschen Computerspielpreis 2026 in der Kategorie Bestes Serious Game. Und ich möchte mal ganz kurz den Beschreibungstext der Webseite des DCP hier vorlesen, weil es euch schon einen sehr guten Eindruck davon gibt, was ihr euch bei diesem Spiel vorstellen könnt. Und zwar steht hier: Umfeld beleuchtet eindrücklich die Auswirkungen von häuslicher Gewalt. Es konfrontiert die Spielenden auf behutsame Art und Weise mit verschiedenen Situationen, in denen sie als Freunde oder Freundin und Bekannte des Opfers, aber auch des Täters entscheiden, wie sie sich in welcher Situation verhalten und führt dabei vor Augen, welche Einflussmöglichkeiten das soziale Umfeld tatsächlich auf den Fortgang der Geschichte hat. Ein Paradebeispiel dafür, dass spielerisches Lernen andere Zugänge vermitteln kann, vor allem zu einem solch herausforderungsreichen Themengebiet. Zitat Ende. Eine Lobpreisung, der ich mich tatsächlich anschließen kann. Ich habe Umfeld gespielt, ich habe es verlinkt in der Folgenbeschreibung. Dieses Spiel hier hat zwar nicht die Auszeichnung Bestes Serious Game gewonnen, aber mindestens die Nominierung war mehr als gerechtfertigt. Ich habe so etwas noch nicht gespielt. Dieser Titel, wie auch der Name schon sagt, stellt die große Frage, Was können Freundinnen und Freunde von Menschen machen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, um diesen Betroffenen tatsächlich zu helfen? Das klingt ziemlich trocken, wird aber auf eine Weise inszeniert und spielbar gemacht, die so, und das klingt komisch bei dem Thema, aber kurzweilig ist, dass man sehr schnell hineingerät in diese Überlegung, was kann ich denn tun? Was für Zeichen gibt es bei Menschen, die betroffen sind von häuslicher Gewalt? Wie äußern sich diese Anzeichen und wo kann ich als Freundin oder Bekannter dieser Person tatsächlich hilfreich eingreifen? Spielmechanisch funktioniert das ziemlich einfach. Das Spiel nimmt als Ausgangspunkt tatsächlich den Moment, in dem eine junge Frau ins Krankenhaus geprügelt wurde von ihrem Partner und spult dann die Zeit zurück und stellt die Frage, was konnten die einzelnen Menschen im Umfeld dieser jungen Frau tun, um das zu verhindern oder zumindest ihre Hilfe anzubieten? Und dafür klickt man sich durch eine Reihe unterschiedlichster Gespräche mit eben diesen verschiedenen Figuren nach und nach und bekommt dann die Möglichkeit, am Ende dieser Gespräche eine Handlung zu vollziehen, aktiv Hilfe anzubieten, andere Freunde mit einzubinden, all diese Dinge, und bekommt dann eine Rückmeldung vom Spiel, wie sinnvoll, gut oder nachhaltig diese Entscheidung jetzt war. Das passiert auf eine Art und Weise, die sich nicht belehrend oder auf den Zeigefinger pointiert anfühlt, sondern es ist empathisch geschrieben, es ist informativ und es ist ein Spielerlebnis, das lange bei einem bleibt. Ich werde es auch im Gespräch mit Lorena erzählen, aber hier schon mal vorneweg, ich habe dieses Spiel gespielt, wie gesagt, komplett gratis, alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, und entdeckte Szenen, die ich aus meinem eigenen Umfeld wiedererkannte und mir dann direkt die Frage stellte, oh Mann, wenn ich das Spiel schon etwas früher gehabt hätte, hätte ich anders in alten Situationen reagieren können, als ich es tatsächlich getan habe, und damit hat Umfeld komplett bei mir funktioniert. Es hat genau das bei mir getan, was es tun will. Es hat mich, auch hier, es klingt wieder komisch, aber spielerisch herangeführt an dieses Thema und hat mir tatsächlich etwas beigebracht über etwas, über das ich viel zu wenig weiß. Und deswegen die ganz, ganz große Empfehlung, falls ihr euch für dieses Thema interessiert, mal einen Blick auf dieses Spiel zu werfen. Falls ihr betroffen sein solltet von häuslicher Gewalt, habe ich außerdem von der Frauenhauskoordinierung in der Folgenbeschreibung einen Link eingebunden, der euch unter anderem zu einem bundesweiten Hilfetelefon führt. An dieser Stelle soll dieser Hinweis ausgesprochen sein. Lorena Müller, um diese Anmoderation noch komplett zu machen, hat eben maßgeblich mitgearbeitet an diesem Spielumfeld, gemeinsam mit einem Team der Hochschule Rhein-Main. Und sie habe ich deswegen hier eingeladen, um mal zu fragen, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wie macht man ein Spiel über häusliche Gewalt? Worauf muss man achten? Wie geht man da eigentlich vor? Und wann weiß man, dass man tatsächlich auch ein gutes Spiel gemacht hat? Das ist eine Hälfte des Gesprächs. In einer anderen Hälfte aber, wie es die Tradition verlangt, nehmen wir uns natürlich auch Zeit, Lorena erstmal als Menschen kennenzulernen und verfolgen ein wenig ihre Biografie bis zur Hochschule Rhein-Main schließlich. Und ich kann euch verraten, auch diese Biografie hochinteressant. Ich habe das Gespräch sehr genossen und mich gefreut, dass Lorena sich die Zeit genommen hat. Ich wünsche euch da draußen enorm viel Spaß mit dieser Unterhaltung. Und wie gesagt, alle wichtigen Links für diese Folge sind verteilt in der Folgenbeschreibung. Und damit würde ich sagen, geht's los. Damit kommen wir zu etwas, was auf meinem Fragenpapierchen ganz zuallererst aufgetaucht ist in Vorbereitung auf unser Treffen hier. Und das richtet sich an diese große Veranstaltung, die mittlerweile zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon 2 Wochen etwa in unser aller Rücken liegt, und zwar der Deutsche Computerspielpreis. Da wart ihr ja mit eurem Spiel nominiert und du warst vor Ort, habe ich gesehen. Ich frage erstmal ganz groß hinein, weil ich da ganz groß neugierig bin als jemand, der selber erst einmal als Gast und auch Nominierter vor Ort war. Wie war's? Wie war's?
Ja, geil. War echt sehr faszinierend, auch da zu sitzen und zu realisieren, ja, wir sind jetzt wirklich nominiert. Und es war mir von vornherein, also ich habe mir schon gedacht, dass das Paint Bucket das abräumt. Hat mich nicht groß überrascht, und sie haben es halt auch komplett verdient. So. Und das war aber allein dort zu sein, war schon irgendwie ja, einfach beeindruckt, die ganzen Leute da zu sehen, die halt hinter den Spielen stehen, dann die ganzen nominierten Spiele. Die Veranstaltung war auch echt cool, also hat mir echt Spaß gemacht und war natürlich super spannend und ja, allein nominiert zu sein. Also ich konnte mich auch tatsächlich für alle drei Nominierten in unserer Kategorie freuen, weil für Darkest Files natürlich einfach, weil es ein cooles Spiel ist. Für Pictures, weil ich da jemanden kenne in dem Team. Und für uns hätte ich mich natürlich auch gefreut. Deshalb, es konnte nur gut werden.
So. War das denn dein erster deutscher Computerspielpreis, an dem du teilgenommen hast?
Ja.
Oh, ja. Wie groß war die Aufregung, einfach nur Teil dieser Veranstaltung zu sein? Weil ich frage auch, wie gesagt, ich war vor 2 Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr, war ich da auch zum allerersten Mal. Und ich muss wirklich gestehen, unabhängig, dass ich da nominiert war in dieser Kategorie Spieler, Spielerin des Jahres, was ich immer noch nicht verstehe, warum, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte einen Anzug extra dafür gekauft. Ich muss eher sagen, so eine Anzug-Kombi, weil ich nicht sicher war, was ich da eigentlich anziehen will. Und am Ende wurde es Cosplay eines Geschichtsaushilfelehrers, aber auch großartig. Ich war richtig aufgeregt, obwohl ich ja eigentlich nicht viel zu tun hatte. Ich stell mir vor, bei dir war es ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch, also wir, das sind mein Team und ich, weil wir es geschafft haben durch Warteliste und Nachrückerplätze tatsächlich das ganze Entwicklungsteam aus unserem Fachbereich mitzunehmen.
Wie viele Leute waren das dann so etwa?
Wir waren zu 5. Lass mich durchzählen, warte. Ja,
5. Sehr gut, ja.
Also 5, die hingefahren sind, genau. Ja. Und da waren wir dann auch morgens noch schnell unterwegs und haben nochmal geguckt, noch irgendwie Blazer, weil man dann doch gedacht hat, so oh, irgendwie ist doch sehr schick alles. Und nee, war super, also war vor allem auch so aufregend, weil es so überraschend kam, weil wir hatten, also ich hatte ein bisschen Déjà-vu Anfang des Jahres, als wir uns da angemeldet haben und eingereicht haben, weil wir letztes Jahr waren wir in beim Games for Change Festival, falls ihr das was sagt, auch nominiert und haben da tatsächlich auch gewonnen und da war es halt auch so, dass wir gesagt haben, ach komm, wir reichen mal ein, ja, mehr als schief gehen kann's ja nicht und dann so dieser Moment, wo dann die Nachricht kam, so, ja, ihr seid nominiert, kommt jetzt mal nach New York. Wir so, oh, okay. Und das war dieses Jahr genauso. Es war ich auch, ja, komm, lass es uns noch einreichen. Mehr als schief gehen kannst ja nicht. Und gar nicht wirklich damit gerechnet, dass da viel zurückkommt. Auch einfach, weil die, also ich sag's mal, Konkurrenz, also es ist einfach nochmal ein ganz anderes Level, weil halt nur 3 Spiele ausgewählt werden in der Kategorie Serious Games und beim Games for Change sind es ja alle Serious Games in verschiedenen Kategorien und ja, auf jeden Fall war das dann auch, als die Mail kam, so, ja, ihr seid nominiert, auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, okay, krass.
Also ich muss sagen, wir werden dazu später noch kommen, aber schon mal vorweggenommen, für mich jetzt ehrlich gesagt, als jemand, der das von außen begleitet hat, als Zuschauer und auch diese Spiele alle gespielt und ausprobiert hat, die in dieser Kategorie nominiert waren, in der ja auch nominiert war, Serious Games eben, muss sagen, so klar ist das ehrlich gesagt gar nicht gewesen, dass ihr jetzt nicht im Vergleich zu den anderen eine Chance auf den Preis habt oder du da sitzt und denkst, naja, das wird ja wahrscheinlich eh nichts, wie du es gesagt hast. Ich habe dieses Spiel gespielt, wie gesagt, wir werden noch drüber sprechen, was ihr gemacht habt, und saß davor und dachte mir, das ist wahrscheinlich eines der besten Serious Games, die ich seit vielen, vielen, vielen Jahren gespielt habe, aus so vielen Gründen, das meine ich ganz ernst. Also nochmal, alles andere als klar war das für mich, dass ihr da nur in Anführungszeichen als Nominierte rausgeht. Das nur mal schon vorausgeschickt.
Krass, das freut mich voll zu hören. Also gerade auch von jemandem, der jetzt wahrscheinlich auch sehr viele gespielt hat.
Sehr viel.
Das ist ein sehr wertvolles, freudiges
Toll.
Lob.
Toll. Apropos Freude, letzte Frage zum DCP, bevor wir zu dir persönlich kommen. Hast du Hotdogs gegessen? Jetzt wird sie sich fragen, oh, was ist das für eine komische Frage? Ich möchte es kurz erklären. Als ich beim DCP war, wurde gegen Nacht, so nach den Veranstaltungen, da war man dann noch vor Ort und tanzen und rumstehen, um 22 Uhr hieß es von irgendwo plötzlich, Achtung, es gibt Hotdogs, vegane, mit Fleisch und so. Und dann begann sich so ein Pulk in Bewegung zu setzen in Richtung eines Hotdog-Stands, offenbar. Und ich und einige andere sagten, wir warten mal, bis die weg sind und dann holen wir unsere Hotdogs, weil es ist ja Wahnsinn, sich da jetzt anzustellen. Und dann gingen wir da hin, nachdem die Menge weg waren. Und dann war es nicht nur so, dass wir nicht mehr Hotdogs bekommen haben, sondern Menschen leugneten aktiv die Existenz eines Hotdog-Standes. Und wir haben es nie lösen können. Und jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, spielten Hotdogs eine Rolle an diesem Abend für dich?
Nee, aber es war Also es war sehr edel, muss ich sagen. Also es gab ja auch einen Staatsempfang vorher, ja. Alles so ganz so. Es war ja auch in der Residenz in München.
Aber die Hotdogs. Da
sind die ganze Zeit, nein, Hotdogs habe ich keine gesehen. Also vielleicht haben sie sie irgendwo versteckt. Es gab Buffet, ja.
Du hast ja keine Ahnung, wie wichtig mir diese Frage war. Es ist wirklich, ich hab mich da so lange mit auseinandergesetzt. Naja, okay, also schade, wir werden es nicht klären können. Verlassen wir den DCP und wenden uns dir quasi erstmal zu als Mensch. Ich kenne dich ja noch gar nicht persönlich, sondern nur quasi deine Arbeit und alles so von außen, was schon faszinierend genug ist. Und deswegen fragte ich mich und jetzt in diesem Moment auch dich, warum warst du eigentlich beim DCP? Oder um diese Frage größer zu machen, warum hast du überhaupt irgendwann in deinem Leben mal gesagt, so, ich möchte beruflich mal irgendwo in diese Welt der Spiele reingehen oder zumindest in die Sphären, die diese Branche umgeben? Kannst du das irgendwie festnageln auf, weiß ich nicht, eine Phase in deinem Leben, eine Station in deinem Leben, wo das aufkam?
Ich kann das festnageln auf das Making-of von Jurassic Park 3.
Oh wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet.
Weil, also es ist ein bisschen im Bogen, das hatte noch nicht so viel mit Games zu tun. Aber da kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit dem Konzept eines Storyboard-Artists und fand das so cool, dass ich gesagt habe, das will ich machen. Und habe dann überlegt, so ja, kann man das machen? Und was ich studiert habe, ist Animation and Game. Das ist so ein Misch, also das kann auch in Richtung VFX gehen. Also es ist jetzt nicht nur Game. Und die waren halt bei mir in der Nähe. Also ich bin im Odenwald aufgewachsen und das in Darmstadt ist ja die Hochschule Darmstadt, wo man das studieren kann. Und da gab es dann auch jedes Jahr so eine Studienwahlveranstaltung. Da bin ich hin, habe mit den Leuten gequatscht und habe die gefragt, ob man das da studieren kann. Und die so, ja, kannst du machen. Und da war ich dann aber auch schon so ein bisschen, also da hatte ich dann ja schon rausgefunden, dass man auch Games machen kann. Und dann wollte ich natürlich Games machen. Ja, das war so der Punkt. Und dann hat sich's halt so, kam so eins zum anderen. Also dann habe ich da halt studiert, einen Master gemacht und hatte dann sehr viel Glück, weil mein Prof mitbekommen hat, dass die Stelle hier an der Hochschule, wo ich jetzt bin, ausgeschrieben ist und meinte zu mir so, hey, guck mal, das könnte doch was für dich sein. Und es war halt komplett was für mich, weil, also man muss dazu sagen, es ist ein gefördertes Projekt, also vom BMBF, jetzt BMFTR, Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und das ist ein recht großes Team, aber die Mitarbeiterinnenstelle, also die für die Entwicklung zuständig ist, das war eine volle Stelle, also meine Stelle. Es gab da noch Profstellen und andere Stellen, aber so die Entwicklung ist eigentlich quasi eine Vollzeitstelle, die ich mir dann irgendwann auch mit einer Kollegin geteilt habe. Und das fand ich halt super cool, weil man da alles machen konnte. Also weil ich jetzt kein Mensch bin, der sich besonders gut auf so eine Sache konzentrieren kann, sondern ich habe dann auch Bock zu programmieren, ich habe aber auch Bock, die Grafik zu machen und Story zu schreiben und Game Design zu machen. Und das war halt für mich perfekt, einen Job in Aussicht zu haben und mich darauf bewerben zu können, wo ich all das machen kann.
So. Fantastisch. Schon mal vielen Dank für diesen gespannten Bogen. Damit bist du quasi, ich konnte sozusagen mitlesen, in meinem Dokument schon über einige Absätze drüber gelaufen, aber das ist fantastisch. Jetzt haben wir quasi schon mal eine grobe Orientierung. Jetzt würde ich mir aber die Freiheit erlauben, nochmal ganz kurz an den Anfang dieser Geschichte zu gehen und zu fragen, Jurassic Park 3 Making of. Ich habe in der Zwischenzeit kurz gegoogelt, Jurassic Park 3 erschien 2001. Also, wie sage ich das jetzt? Ich hatte damit gerechnet, aus irgendeinem Gefühl heraus, dass wir etwa vielleicht so gleich alt in der gleichen Klammer sein könnten. Aber wenn du jetzt, und das ist eine Möglichkeit zu verstehen, sagst, du hast das Making of zu Jurassic Park 3 gesehen und ich jetzt einfach mal annehme, das Making of erschien im gleichen Jahr, wie der Kinofilm rauskam, also 2001, dann bist du doch älter, als ich gedacht habe. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich fragen soll. In welchem Jahr?
Also ich bin 30, okay. Um deine Frage zu beantworten.
Und in welchem Jahr kam das Making-of in dein Leben?
Wann das in mein Leben kam, weiß ich gar nicht genau. Als ich den Film gucken durfte, also wahrscheinlich, ich kann es auf kein Jahr festmachen, aber das lief, früher gab es da noch sowas wie lineares Fernsehen, wo das ab und zu lief. Und es lief auch immer nur der dritte Teil. immer wenn Jurassic Park kam, war es der dritte Teil. Das heißt, ich hatte den dann schon zwei oder sogar dreimal gesehen, aber nie Teil 1 und 2. Dann habe ich mir irgendwann die DVDs gekauft, um halt auch die anderen zwei Filme mal sehen zu können.
Und?
Und da war dann, und?
Gut.
Gut, ja.
Och Mann.
Mochte ich sehr.
Ich habe noch nie jemanden mit so wenig Emotionen über Jurassic Park 1 sprechen können. Aber ist okay.
Also, Doch, sie haben mir gefallen.
Ah ja.
Doch. Ich lass fand es, Dinos cool.
Lass es ruhen, also. Es ist in Ordnung. Okay, das heißt, im Fernsehen hast du es dann gesehen und dann trug offenbar dieser Gedanke dich ins Studium, das habe ich mir ja notiert, 2014 begann das, eben an der Uni Darmstadt, Animation, Game Design und noch einige andere Dinge, die du schon berührt hast, die da noch so mit reinfliegen. Das heißt, um dann nochmal nachzufragen, die Idee war dann schon, auch motiviert durch diese Making-of-Sache, ich möchte was machen Richtung digitale Medien, aber auch schon Games, also spielte das auch wirklich schon eine Rolle bei deiner Berufsvorstellung?
Das weiß ich gar nicht genau, ob das zu dem Zeitpunkt schon war. Also da war halt der Punkt, wo ich dachte, ah, sowas kann man machen. Also da gibt's einen Job für und ich hätte diesen Job gerne. So, da habe ich überhaupt erst gemerkt, dass es halt Berufsfelder in diese Richtung gibt. Und dann habe ich mich da halt informiert und tatsächlich seit der, oh, es gibt ja nicht mehr Klassen, ich war ja G8, also E-Phase, das ist, glaube ich, die 10. Klasse.
Ratlos bin ich da. Das weiß ich alles.
Egal, jedenfalls, da war ich dann bei dieser Hobit heißt das, diese Hochschulinformationsstudiumsveranstaltung.
Dieser Name.
Ja, ich weiß nicht, was es abkürzt. Ich wusste es mal. Aber auf jeden Fall, da war ich dann sehr sicher, zumindest im Studiengang, dass ich das machen will. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich auch schon hingegangen wäre und gefragt hätte, ob man dann irgendwie auch lernt, wie man so ein Drachenspiel macht, wo man Flügel steuern kann und so. Also da hatte ich dann, glaube ich, schon so eine etwas genauere Vorstellung, dass es auch Richtung Games gehen kann. Aber wann das jetzt genau eingesetzt hat, weiß ich nicht.
Ja, HOBIT steht für Hochschul- und Berufsinformationstage.
Ah, ja.
Über 150 genau. Studiengänge und 50 Ausbildungsberufe stellen sich da so im Schnitt vor. Wahnsinn. Bevor wir zur Uni kommen, auch hochspannendes Kapitel, was ja dann quasi mehr oder weniger fast direkt hinführt zu dem Spiel, über das wir heute auch sprechen werden. Noch eine kurze Frage. Odenwald, das bedeutet, wir sind in derselben Ecke dieses Landes aufgewachsen. Ich komme aus Franken, Nähe Wertheim am Main. Das ist nicht so weit weg. Stimmt das so? Also du hast jetzt nur den Wald genannt, aber ich nehme an, wir sind in derselben Ecke so.
Ungefähr. Also ich bin aus Michelstadt, falls du das sagst.
Klar, Pilgerort. Ja. Ich kenne es von der Kirche. Katholische Kirche war strong bei uns, das viel häufiger mal. Toll. Wie wird man in Michelstadt mit Spielen sozialisiert? Wann hat das bei dir angefangen, dass die ersten gerne auch digitalen Spiele auf irgendeinem PC in deiner Reichweite landeten? Oder Konsole, um Gottes Willen.
PC war es am Anfang, Konsole hat dann noch ein bisschen gedauert. Also ich habe einen Bruder, der 5 Jahre älter ist als ich und der hat dann halt schon ein bisschen gespielt und die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, das allererste war Lego Creator.
Oh, da klingelt was. Lass mich das ganz kurz mal mit fliegender Hand reinjagen in die Suchzeile. Ja, nee, doch, das kenne ich. Ich kenne es, Wahnsinn, ja.
Das war so das eins der ersten. Und dann diese Löwenzahn-Spiele.
Oh, wunderschön.
Das waren, glaube ich, auch Serious Games. Ja. Da habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen.
EDV-Spiel oder sowas hieß das doch früher in der Stadtbücherei. Ja. Sowas, EDV-Anwendung.
Löwenzahn und Pusteblumen oder so irgendwie hießen die. Und da konnte man dann halt irgendwie so Wissenssachen, ja sowas. Das waren so die ersten Spiele. Aber tatsächlich Lego Creator war das erste, wo ich wirklich, also auch mehr Erinnerungen dran habe.
Haben, wenn ich das fragen darf, deine Eltern das unterstützt, als klar wurde, vielleicht willst du was in Richtung Spiele machen, aber vor allem willst du was in Richtung Jurassic Park, Spezialeffekte machen. Wie kam das so an?
Die haben mich da voll unterstützt.
Toll, ist ja mega.
Also die haben, ja, sind die Besten.
Das ist schön, ja.
Ja, nee, also das, da war kam kein so, ah oh ja, aber mach doch lieber was Gescheites oder so. Ja. Nö, die haben gesagt, ja, mach.
Ja, ja, sehr gut. Ja. Dann haben wir also die Uni Darmstadt jetzt. Wie gesagt, 2014 ging das Ganze los. Bis, wenn man den Masterabschluss auch noch mit dazu nimmt, habe ich mir das so aufgeschrieben, bis 2020 im Grunde, so um diesen Dreh herum. Wie ist es? Auch wieder so eine große Frage, aber ich habe bisher immer verpasst, Gäste zu fragen, die an der Uni Darmstadt unterwegs waren. Wie ist es, an der Uni Darmstadt zu studieren? Ich muss direkt sagen, mit Darmstadt habe ich gar keine Berührungspunkte. In meiner Vorstellung ist das ein relativ kleines Städtchen und er steht in so einem gewissen spannenden Kontrast zu dem Wort Universität. Mehr habe ich dazu nicht. Wie ist es?
Man muss dazu sagen, die Hochschule Darmstadt, also es gibt die TU Darmstadt und es gibt die Hochschule Darmstadt. Ich war in der Hochschule Darmstadt. Und die Fachbereiche Media und ich glaube BWL ist auch noch ausgelagert. Also die sind in einem anderen Campus, die sind in Dieburg. Das ist so ein Städtchen nebendran, sehr viel kleiner. Das heißt, man hat da einen relativ kleinen Campus, wenn man das studiert, außerhalb. Was Ja, also ich hatte eine richtig gute Zeit da. Also das Studentenleben habe ich schon manchmal ein bisschen vermisst, weil halt die ganzen größeren Sachen, das ist halt alles in Darmstadt und in Dieburg, das ist relativ verschlafen. So, aber also zumindest als ich da angefangen habe, es hat sich inzwischen vielleicht auch verändert. Weiß nicht, wie der Studiengang jetzt ist, aber da waren wir relativ wenige und hatten auch direkt, also wenige Studierende, ich glaube am Anfang so 50 bis 60 oder so, und es ist dann weniger geworden. Und hatten aber einen total engen Zusammenhalt. Also am Anfang hatten wir ziemlich geregelten Stundenplan, wo wir auch ja dann immer zusammen Pausen hatten und haben immer aufeinander gehangen. Und da haben sich halt auch Freundschaften gebildet, die es bis heute gibt und die auch immer noch tiefer werden. Und ja, einfach auch das, also ich glaube, gerade Animation in Game da zu studieren, also es war für mich richtig cool. Wir hatten dann auch Projekträume, wo wir dann die Semesterprojekte drin machen konnten und ich hatte eine richtig gute Zeit.
Ich musste gerade ganz doll schmunzeln, wenn du von Dieburg erzählt hast. Ich habe mir das kurz angesehen, bei Google reingejagt, Dieburg, um Eindruck zu bekommen. Und Dieburg, stellt sich heraus, ist eines dieser Städtchen in Deutschland. Wenn Google quasi Bilder rausgibt, diese automatisierten, wo man dann so durchklicken kann als erste Ergebnisse, ist es eines der Städtchen, wo du dich automatisch nach vorne beugen musst, um die kleinen Häuserchen zu entdecken inmitten der Natur. 15.000 Einwohner haben sich gut versteckt, wie in Hobbingen, vorhin hatten wir es. Man sieht kaum, wo die Stadt anfängt und endet, weil sie so süß klein ist. Also führt zu keiner Frage, aber das sieht ja ganz malerisch aus.
Ja, also ich habe jetzt von Dieburg gar nicht so viel immer mitbekommen, weil ich eigentlich nur am Campus rumgehangen habe. Also ich bin dann auch gependelt, habe da also nicht gewohnt. Aber ja, es ist nett, glaube ich. Ja, also ja. Ich würde jetzt nicht hinziehen, aber ja.
Ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Moment. Du hast jetzt also dein Studium beendet 2020 noch in Darmstadt. Und jetzt, wenn man erstmal vom Lebenslauf ausgeht, was man so über dich finden kann, wenn man sich informiert, sieht das ja erstmal nach einer super linearen Abfolge aus. 2020 Darmstadt, tschüss. Und dafür Hallo Wiesbaden, Hochschule Rhein-Main. Da bist du eingestiegen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, du hast es vorhin schon erwähnt, bei dem Projekt Auswege. Und da hat im Grunde auch, wenn ich das richtig mir angelesen habe, die Arbeit an Umfeld begonnen. Und jetzt ist natürlich ein Lebenslauf das eine. Und ich frage mich, wie war es denn im echten Leben? Ab wann war für dich absehbar, wie es für dich nach Darmstadt weitergehen wird? War das so eine Last-Minute-Sache, wo du schon überlegt hast, durch die Straßen Dieburgs und Darmstadt gewandert und gesagt, wo gehe ich denn hin? Und dann kam dir das entgegen oder stand das schon früher fest?
Also ich hatte, das war ja auch Anfang der Pandemie.
Stimmt,
dann.
Natürlich, ja.
Da war ich dann erstmal mit beschäftigt. Also ich habe tatsächlich gar nicht so viel vorausgeplant. Habe da im Sommersemester mein Master eben gemacht und war erstmal damit befasst, den zu machen. Dann ja, war halt das ganze Pandemiegedöns und auch noch ein paar so private Sachen, Umzug oder was weiß ich, sowas. Also ich hatte gar nicht so viel Zeit, mir da viele Gedanken zu machen. Da kam dann auch schon mein Prof und hatte eben mir mitgeteilt, ja, hier, guck mal, da ist eine Stelle, bewirb dich da doch mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich dazwischen noch, war ich anderthalb Monate in Nürnberg und habe da bei einer Theaterproduktion mitgemacht. Habe da Bühnenprojektionen gemacht. Das habe ich die ganze Zeit so ein bisschen nebenbei gemacht. Also bis dato eigentlich ehrenamtlich. Und das war dann die erste, in Anführungszeichen, professionelle Produktion. Professionell deshalb nicht, weil die anderen nicht professionell gewesen wären.
Gut, nochmal gerettet.
Technik-Level, ja. Sondern weil da unterschieden wird, ob du bezahlt wirst oder nicht.
Ja,
also alles,
ja.
Wo du niemanden bezahlst, ist halt Amateur, egal wie gut es gemacht ist. Genau, da war ich dann in Nürnberg. Da hatte ich dann auch mein Bewerbungsgespräch über, weiß nicht, online irgendwas, weiß nicht mehr, was das für Dienst war. Und dann habe ich, als ich zurückkam, eigentlich auch fast nahtlos angefangen. Also
wow.
Das ging alles sehr Schlag auf Schlag dann.
Ganz kurze Frage, wenn ich darf, zu dem Theaterengagement. Das ist ja auch was Spannendes und gleichzeitig was, worin man ja oder wohin man nicht zufällig stolpert. Gab es da mal Ambitionen von dir, in diese Richtung beruflich dich zu entwickeln?
Gibt es.
Gibt es sogar?
Also ich habe, ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen. Also die Affinität zu Theater kommt, weil ich auch seit ich 16 bin, also in so einer Gruppe bin. Wir machen Feuershows und sowas.
Moment.
Das habe ich dann auch.
Entschuldigung, ich muss kurz fragen. Feuershows, sind das die, die das Feuer essen und dann wieder ausspucken? oder
Nein, nein. Also ja, gehört auch mit dazu, aber wir machen kein Feuerschlucken und Feuerspucken nicht mit Fluid, sondern nur mit, ist auch egal. Jedenfalls.
Aber ich habe doch gefragt, wieso ist das egal?
ja, also
ist egal.
Feuerspucken und Feuerschlucken gehört dazu. Ja. Aber was ich eigentlich hauptsächlich mache, ist mit Tools wie Poi, also das sind wie Fackeln an Ketten und Stäben und so Hula-Hoop-Reif und sowas, genau. Und da treten wir dann auf Hochzeiten oder Geburtstagen oder Stadtfesten und so. Das, also, ja.
Das ist super krass.
Art Artistica heißt das. Da bin ich, seit ich 16 bin, mache ich da mit und habe dann auch irgendwann halt angefangen, da wie so einen Nebenjob draus zu machen, was übrigens der coolste Nebenjob ist, den man haben kann, wenn man studiert. Genau, und da hatte ich halt so eine Affinität zu Performance, also Live-Performance, Theater und so. Und hatte auch einfach Lust, mal was mit Projektionen zu machen. Also das, die Idee zu Beginn war, das auch mit Tanz irgendwie zu verbinden. Und dann war Praktikumssemester. Und das war ganz schlimm, weil da musste man sich bewerben und man konnte aber noch nichts, weil das war das vierte Semester. Mhm. Und viele haben jetzt auch nicht so richtig Bock, sich um Praktikanten ein halbes Jahr zu kümmern. Und da war dann auch wieder so ein Glücksfall, dass ich erfahren habe, dass da so eine Amateurproduktion, eben ein Musical aufführt, Dracula war das, in Rostov. Der Verein heißt Broadway Entertainment. Und die haben halt Leute gesucht, die Projektionen machen. Und ich war so, let's go, und habe das dann gemacht mit noch ein paar anderen Kommilitoninnen. Und das war dann der Anfang. In den nächsten Jahren habe ich das dann halt weitergemacht. Und ja, es ist jetzt dadurch, dass ich jetzt so lange halt eben in dem, also in einem Games-Job war, ein bisschen liegen geblieben, sage ich jetzt mal, weil auch der Verein inzwischen pausiert. Mhm. Aber an sich, also bin ich ja gerade, ich werde nicht mehr lange hier in der Hochschule sein, mein Vertrag läuft bald aus und dann muss ich mir überlegen, was ich mache. Und es gibt halt diese zwei Richtungen, Games und Theater, die ich beide ins Auge gefasst habe, und ich schiel so ein bisschen auf Selbstständigkeit. Mal gucken, ob das was wird. Aber spannend. Da bin ich so ein bisschen am Ausloten gerade, in welche Richtung das jetzt für mich geht.
Spannend. Da werden wir am Ende unseres Gesprächs nochmal drauf kommen, wie die nächsten Schritte vielleicht aussehen oder was du dir am besten vorstellen könntest. Das klingt ja jetzt schon hochspannend. Und ich muss nochmal kurz zu diesem Feuerkram sagen. Völlige Begeisterung. Ich habe gerade auf der Webseite mal ganz kurz mir das angesehen. Da gibt's auch ein paar Bilder von euren Auftritten. Also spektakulär. Also falls jemand da draußen für eine größere Veranstaltung genau Feuermagier noch braucht und Magierin, das ist der Ort. Wirklich, also beeindruckend. Wirklich einfach nur beeindruckend. Hast du dich schon mal schwer verbrannt?
Nee. Man hat eigentlich auch immer eher Angst, dass es nicht brennt.
Ach so. Sehr gut.
Ich habe mir einmal bei einer privaten Show, habe ich mir einmal, weil es super eng war, habe ich mir mal den Rock angezündet.
Oh Gott.
Aber das habe ich halt gemerkt, dann habe ich mich gelöscht und dann habe ich weitergespielt. Also das, wir achten da auch sehr drauf, dass es sicher ist. Also wir machen jetzt auch keine Späßchen mit irgendwie unsicheren Tools oder so. Und ich spiele auch nur Tricks mit Feuer, die ich wirklich im Schlaf beherrsche. Also da kannst du mich nachts um 5 wecken, sagen, spiel eine Show und dann kann ich die spielen. Also klar kann immer was passieren, man muss auch immer den Respekt behalten vor dem Tanzpartner, dem Feuer. Aber ich habe mich noch nie verletzt. Gefährlich ist tatsächlich Stelzenlaufen. Da ist noch nichts passiert, aber da, also ich bin noch nie gestürzt, aber da kann, glaube ich, da habe ich, also wenn mal irgendwas passieren würde, würde es wahrscheinlich eher da passieren als mit dem Feuer.
Ich muss jetzt eine ganz doofe Frage stellen, aber ich muss sie fragen. Wenn du jetzt zum Beispiel privat Rollenspiele oder sowas spielst, ne, irgendwie, indem man auch so Magierklassen spielen kann, hast du dann eine natürliche Anziehung, die du spürst, zu so Feuermagierkram? Weil das wäre natürlich.
Eventuell.
Es ist tatsächlich so. Nein, wirklich?
Ja, also tatsächlich wollte ich im Baldur's Gate eine Figur spielen, die halt die ganze Zeit alles anzündet. Ist dann letzten Endes doch nicht so gekommen, weil Druidin sich dafür nicht so eignet als Klasse. Da jetzt voll auf Feuermagie zu gehen, aber das war eigentlich der Plan. Hat sich dann ein bisschen geändert. Ach so. Aber doch, es macht schon Spaß. Also mag ich auch lieber als jetzt irgendwie Eis oder Säure oder so Kram.
Wahnsinn. Hast du dich jemals gefragt, woher die Faszination für ausgerechnet dieses Element kommt?
Eigentlich nicht. Also Diese Gruppe Art Artistica ist halt in Michelstadt auch mal sehr aktiv gewesen. Da habe ich das schon häufiger gesehen und fand das halt einfach schon immer cool. Und deshalb bin ich da dann auch irgendwann nach einer Show mal hin und habe gefragt, so, ey, kann ich mitmachen? Und so ist das entstanden, aber ja.
Toll. Spannend. Also wirklich eine spannende Nebenstraße, die habe ich überhaupt nicht kommen gesehen. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Und jetzt können wir wieder an die Uni zurückkehren. Und du hast da das schon so wunderbar gesagt. Darmstadt geht zu Ende, 2020, Anfang der Pandemie, Umzug und so weiter. Du orientierst dich neu. Und jetzt kommt dieser Prof auf dich zu und sagt, guck mal, da ist dieses Forschungsprojekt, schau dir das mal an. Und da bist du ja dann tatsächlich auch gelandet. Meine Frage ist jetzt, wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, welches Spiel da in Planung ist oder was für eine Art Spiel dort in Planung ist? Oder kam das erst vor Ort dann raus?
Also ich wusste, dass es sich um Partnerschaftsgewalt oder Gewalt in Paarbeziehungen dreht und fand das auch super spannend. Ich wusste, dass es in Serious Games, dass es um Serious Games geht, aber es gab jetzt noch kein Konzept in dem Sinn. Also das war die Info, die halt da war. Also das war Teil auch des ganzen Projektes, dass man auch erstmal schaut, inwiefern eignet sich dieser Ansatz Serious Games überhaupt für das Thema. Also es ist ja nicht nur in Anführungszeichen eine Entwicklung, sondern es geht ja auch um die Forschung. Also wir haben daran auch geforscht eben und im Fachbereich Sozialwesen liefen auch noch ganz viele Sachen nebenbei. Da lief noch eine Kampagne, die auch evaluiert haben und alles so in die Richtung. Wir haben nebenbei auch noch Studieprojekte betreut und also das gehörte alles auch mit dazu. Es war jetzt nicht nur die reine Entwicklung. Und Serious Game über Gewalt in Paarbeziehungen entwickeln, das war so der Stand, als ich da angefangen habe.
Wie waren denn damals, wenn du dich noch erinnern kannst, ist jetzt auch schon wieder erstaunliche 6-5 Jahre her, wie war denn damals so deine Reaktion, als du dann verstanden hast und gesehen hast, okay, das wird tatsächlich das Thema eines Spiels werden, eines Serious Games, weil, ich frage deswegen, da draußen gibt's ja einige Menschen, auch die, die in der Spielebranche selbst kommerzielle Spiele entwickeln, die immer noch so eine gewisse, wie sage ich das, wenig Glauben in die Möglichkeiten von Serious Games haben und damit oft immer noch so Spiele assoziieren, die man eigentlich Anfang der 2000er verorten würde, so trockene Lernspiele einfach, die dieses Potenzial nicht so richtig sehen von dieser Art Spiel. Und wenn die jetzt hören würden, wir wollen ein Spiel machen, ein Serious Game über Partnergewalt, dann würden, glaube ich, diese Menschen, die ich meine, so ein bisschen irritiert zurückschrecken und sagen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Gehörtest du auch in diese Gruppe? Hattest du schon Erfahrung mit Serious Games? Wie hast du auf diese Idee reagiert, so ein Spiel zu machen?
Ich hatte so ein bisschen Erfahrung. Also klar, ich wusste, was Serious Games sind. Hatte auch ein paar schon gespielt. Ich habe es als Herausforderung gesehen. Also ich dachte auch, okay, mal gucken. Ist ja immer ein bisschen das Problem bei Serious Games. Gerade bei solchen Spielen, die so ein Umdenken oder sowas anleiern wollen oder ein gesellschaftliches Problem ansprechen, dass man denkt, okay, wollen die Leute das überhaupt spielen oder wollen die sich damit beschäftigen? Und das war auch tatsächlich in der Anfangsphase einer der Kernpunkte, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt unsere Zielgruppe insofern eingrenzen, dass wir uns auch überlegen müssen, was können wir mit dem Spiel denn anbieten? Weil, also, wenn man sagt, ja, hey, ich möchte, also klar, das übergeordnete Ziel ist ja, dass diese Zahlen runtergehen, dass es weniger Gewalt in Paarbeziehungen eben gibt. Und es war auch von Anfang an relativ klar, dass wir uns an das, also es war ziemlich schnell klar, dass wir uns ans Umfeld wenden möchten. Und dann ist aber die Frage, was kannst du den Leuten denn anbieten, dass sie das spielen wollen? Gerade Leute im Umfeld, wo man oft gar nicht weiß, wie tiefgreifend dieses Problem ist. Also da hatte ich auch ziemlich viele augenöffnende Momente, als ich mich in das Thema reingearbeitet habe, weil ich das auch dachte, dass das komplett fern von mir ist und dass ich da niemanden kenne. Und dann habe ich diese ganzen Strukturen und Muster mich damit beschäftigt und dann gemerkt, ich kenne doch Leute, die in dieser Situation waren oder sind. Und ich habe das einfach bisher nicht gesehen. Und das haben wir dann auch ein bisschen versucht, zu dieser Hook zu machen, um Leute anzusprechen, von denen wir sagen, die haben schon einen Zugang irgendwie dazu. Also wir werden jetzt niemanden, sag ich es mal, umdrehen, der vielleicht selber Täter ist. Oder wir wollten auch nicht ein Spiel für die Betroffenen selbst machen, weil wir gesagt haben, die brauchen andere Hilfe als jetzt so ein Spiel, sondern der Leverage Point, wie kann ich das übersetzen, der Ansatzpunkt ist wirklich das Umfeld, um dieses Tabu aufzubrechen. weil dieses Tabu halt dafür sorgt, dass Leute nicht darüber reden können, dass es nicht angesprochen wird, weder von den Betroffenen noch von dem Umfeld. Und es deshalb super schwer wird, überhaupt erstmal zu erkennen, dass jemand in der Situation ist. Und für die Person auch ist es auch schwierig, sich Hilfe zu holen. Und deshalb haben wir dann gesagt, gut, wir wollen Leute ansprechen, die an sich schon ein Interesse daran haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und jetzt nicht Leute, die von vornherein sagen, nee, kein Bock auf das Thema, so, oder die sagen so, irgendwie so woker Scheißdreck oder so, jetzt mal blöd gesagt, aber und deshalb haben wir damit, glaube ich, diese Fragestellung insofern nicht umgangen, aber sind darauf eingegangen, dass wir halt gesagt haben, ja, Leute, die dann halt sagen, skeptisch, ich habe keine Lust, so ein Spiel zu spielen, die werden es auch nicht spielen. Deshalb bewusst auf die Leute gehen, die da an sich schon affin sind.
Ich halte das für einen ganz fantastischen Ansatz, dieses Umfeld ins Blick, in den Blick zu nehmen, was dieses Spiel ja macht. Und das heißt ja auch nicht zuletzt genau so, auch Umfeld. Und ich musste beim Spielen und auch als ich dieses Konzept kennengelernt habe, dran denken an eine parallele Entwicklung, wenn man so sprechen kann, in einem anderen Themenbereich, aber auch irgendwie ähnlich. Und zwar gibt es ein Genre von Mental Health Games, in denen psychische Erkrankungen, Depressionen zum Beispiel, Suizidalität eine wesentliche Rolle spielen. Und ich interessiere mich da sowohl beruflich als auch persönlich sehr dafür, wie dieses Medium mit diesen Themen umgeht. Und da habe ich eine Entwicklung wahrgenommen im letzten Jahrzehnt etwa, die passt zu dem, was du gerade zu Umfeld erzählt hast, und zwar, dass es so die ersten Spiele gab, die versucht haben, sich diesem Thema anzunehmen, die berichtet haben, entweder über die Perspektiven von Menschen, die direkt betroffen sind, also zum Beispiel Menschen mit depressiven Erkrankungen, dann waren das Spiele, die diesen Alltag spielbar gemacht haben aus Perspektive eines depressiven Menschen. Und diese Spiele arbeiten ganz viel mit Restriktionen und, oh, du willst duschen gehen, leider kannst du das nicht. Oh, du willst dich mit Leuten verabreden, leider geht das nicht. Es gab Spiele, die haben sich beschäftigt mit Beziehungspartnern, die in Beziehungen sind mit psychisch kranken Menschen. Und auch diese Spiele arbeiten mit ganz vielen Restriktionen, sodass ich davor immer wieder saß und mir dachte, irgendwie ist es das nicht. Ich weiß nicht, an wen diese Spiele eigentlich gerichtet sind. Was wollen sie eigentlich? Was wollen sie eigentlich vermitteln und erzählen? Da kommt nichts rüber. Und als diese Spiele angefangen haben, sich aufs Umfeld zu konzentrieren und die Fragestellung zu äußern, wie kann man ein Spiel entwickeln, das das Umfeld eines zum Beispiel depressiven Menschen zeigt und auch zeigt, was dieses Umfeld machen kann, um dieser Person zu helfen und was es nicht machen kann. Das war etwas, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich davor saß und dachte, ja, hier spüre ich gerade am meisten, was mit mir passiert als Spieler, was mit mir passiert als jemand, der das begleitet, diesen Prozess, was dieses Genre durchgemacht hat. Und genau das habe ich hier auch bei dem Spiel Umfeld gesehen. Ich habe das gespielt und ich war von Anfang an ganz in Bann genommen, nicht nur auf die Art und Weise, wie es produziert und inszeniert ist, sondern weil der Themenschwerpunkt auf das Umfeld gelegt wird und da Szenen in diesem Spiel plötzlich zu sehen waren. Ich habe es in der Anmoderation vorgestellt, die Leute haben ein Bild vor Augen, wo ich mir dachte, genau das, was du auch gerade gesagt hast, Moment mal, ich kenne diese Szenen aus meinem Umfeld und bis ich Umfeld das Spiel vor ein paar Wochen gespielt habe zum ersten Mal, dachte ich auch immer, statistisch müsste ich Leute kennen, die betroffen sind von Partnergewalt oder häuslicher Gewalt oder auch verbaler Gewalt in Beziehungen, aber ich kenne niemanden. Und dann spiele ich dieses Spiel und entdecke plötzlich Phrasen und Szenen und erkenne sie wieder und blicke jetzt plötzlich auf alte Paardynamiken in meinem Umfeld zurück und denke mir, Moment mal, ich glaube, da lief zumindest etwas nicht sehr angenehm ab für eine der beteiligten Personen. Und das hat mich so retrospektiv sensibilisiert für etwas, was ich bisher gar nicht so gesehen hatte. Und das, Lorena, das war krass. Also das hat das Spiel bei mir geschafft. Und ich muss wirklich nochmal sagen, das passiert nicht oft bei Serious Games, dass sie so den Knopf drücken von dem, was sie wirklich erzählen wollen. Und das halte ich, um nochmal zum DCP zurückzukehren, für vollkommen auszeichnungswürdig.
Da geht mir gerade echt das Herz auf.
Ja.
Ja, also da freue ich mich gerade sehr. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, also, weil das ja genau das ist, was wir erreichen wollten, weil das ja auch ein Thema ist, was sich sehr gut versteckt. Also die Betroffenen schämen sich, wollen nicht drüber sprechen, die Täter oder Täterinnen sowieso nicht. Und auch zu erfahren, dass es diese subtilen Gewaltformen gibt. Also ich hatte bei jetzt häuslicher Gewalt oder Gewalt in Paarbeziehungen auch mal als erstes ans blaue Auge gedacht. Aber davor passiert halt so viel, was auch ganz viel psychisch einfach ist und soziale Gewalt, finanzielle Gewalt, was man so gar nicht wahrnimmt und was auch viele Leute als normal irgendwie empfinden. Und erst wenn man dann mal innehält und sich überlegt, so, nee, eigentlich ist das nicht normal oder nicht in Ordnung, dann fängt man erst an, das zu sehen. Und klar, das mögen auch mal Sachen sein, die auch in einer Beziehung auftauchen können. Die funktioniert, dass mal jemand eine blöde Bemerkung oder so macht, aber es ist auf jeden Fall eine Red Flag. Und wenn halt genug von diesen Red Flags auch zusammenkommen, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzufragen, so, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Oder also auf jeden Fall diese Awareness zu haben, das zu erkennen und zu merken, ah, okay, da habe ich jetzt eine Situation beobachtet, die ich in diese Richtung einordnen könnte. Ich gucke da mal genauer hin. Ich gucke mal, ob ich weitere Hinweise irgendwie finde und ob ich die Person dann mal drauf ansprechen kann. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Und deshalb freut mich das sehr, dass es genau so funktioniert.
Also wirklich. Wir gehen gleich mal in die Entwicklung rein, weil ich da ein paar Fragen habe, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist, auf die Art und Weise, wie man es jetzt spielen kann. Aber ich möchte noch eine Sache ganz besonders hervorheben, die mir so positiv aufgefallen ist. Und zwar, und das geht so Hand in Hand, zum einen, welches Feedback man bekommt, wie jetzt die eigenen Entscheidungen, die man aus dem Umfeld heraus getroffen hat, die Protagonistin beeinflussen und ihre Beziehungsdynamik. Und zum anderen, in welcher Sprache diese Folgen kommuniziert werden. Mit der Sprache meine ich, hier wird ein Ton angeschlagen in dem Spiel, der so echt klingt. Es ist kein Lehrbuch, es ist auch kein, hey Kids, TikTok, woo, wir sind cool, sondern es ist Sprache, die gesprochen wird, die sich echt anfühlt. Und das erstmal hinzubekommen, fand ich krass. Man liest es auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und dann nochmal Hand in Hand gehend die Sache mit dem Umfeld, dass das auf mehreren Ebenen dann ganz innerhalb von wenigen Bildschirmen kommuniziert wird, was hier gerade passiert wird. Wenn man sich für eine Entscheidung entscheidet, dann bekommt man erst das direkte Feedback aus dem Spiel heraus, bezogen auf konkrete Figuren, die für dieses Spiel erfunden wurden. Dann gibt es direkt im nächsten Bildschirm eine Ebene da höher, die so eine Art Soziokontext aufmacht und sagt, okay, in diesem Gefüge, in dieser kleinen Dorfgemeinschaft, kam es jetzt zu folgenden neuen Entscheidungen, weil du dich so und so für gewisse Dinge entschieden hast. Und dann wird quasi nochmal ganz kurz als dritte Ebene das Lehrbuch aufgemacht und gesagt, so allgemein gesprochen, das sind Dinge, die passieren in Gewaltbeziehungen und all diese Dinge. Und diese Abfolge, die innerhalb von Sekunden passiert, wenn man normal schnell liest, auch das führt zu keiner Frage. Ich will es nur nochmal hervorheben, das ist so gelungen gewesen. Toll, also einfach toll.
Einfach toll. Vielen, vielen Dank.
So, und jetzt kommt natürlich die Frage, was hast du da eigentlich alles dran gemacht? Ich befürchte ja fast alles. Du hast das vorhin nämlich schon so angerissen. Du magst Herausforderungen, du hast hier und da überall mal schon reingeguckt bei diesem Spiel. Und ich sah auch auf deinem LinkedIn-Profil, ich wollte da nicht zu viel lesen, damit ich hier auch noch neugierige Fragen stellen kann, dass du eine ganze Reihe von Tätigkeiten aufgelistet hast, was deine Arbeit an diesem Spiel anging. Aber vielleicht kannst du uns ja nochmal sagen, was hast du denn jetzt genau an diesem Spiel gemacht?
Also zunächst, es war also immer noch ein Team, also ich habe das jetzt nicht allein gemacht. Gerade was das Game Design betrifft, da haben wir sehr viel, also wir haben, das hat sehr lange gedauert, bis wir zu diesem Design gekommen sind, um das auch so zu machen. Und da kann ich jetzt nicht mehr auseinanderdröseln, wer jetzt da genau welche Idee, also ja, wie es bei Games immer ist. Also da haben wir wirklich sehr, sehr lang dran rumgefeilt, hatten auch zig verschiedene Versionen vorher, die ganz anders waren, zum Teil die auf ganz andere Mechaniken und also ganz, ganz viele Entwürfe gemacht erstmal. Und jetzt bei dem finalen Spiel, ja, also Großteil der Programmierung ist von mir, die Grafiken sind alle von mir. So was Story und so betrifft, das war komplett Zusammenarbeit. Also da haben quasi die Kolleginnen von Sozialwesen uns so Skizzen geschickt, also so kurze Treatments, so ja, das und das soll in der Szene passieren und das soll dabei rauskommen. Und das haben wir dann halt eben in die Form gegossen, dass es in diese Spielform passt, in dieses Spielformat mit den drei Entscheidungen und was dann da, dass das alles passt. Und haben dann auch hier im Team, da kam dann irgendwann noch ein Kollege dazu, haben das dann zusammen in Storyboards und so zusammengefasst, die Dialoge ausformuliert und Ja, also das war eigentlich auch immer irgendwie eine Teamleistung. Mhm. So.
Wie kam denn diese Geschichte ins Spiel, die da erzählt wird? Das ist ja auf eine Weise eine gut übertragbare Geschichte über häusliche Gewalt, Paargewalt, aber gleichzeitig auch eine sehr individuelle mit bestimmten Protagonisten und bestimmten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem Spielumfeld. Was ist das für eine Geschichte? Ist das so eine Art repräsentative Querschnittsgeschichte durch das, was zum Beispiel die Forschung, die ja auch noch parallel dazu lief, herausbekommen hat? Oder ist das ein besonders anschauliches Beispiel aus diesem Pool an Erlebnissen? Wie kamt ihr da drauf?
Das war ein Workshop zusammen mit den Sozialwesen-Kolleginnen. Und das ist tatsächlich so ein, ja, wie so ein, ich nenne es jetzt mal ein blödes Wort, aber Durchschnittsbeispiel. Also greift eben die langjährige Gewalt in Paarbeziehungen auf. Dann meistens wird es auch schlimmer, sobald dann Kinder da sind. All diese Faktoren haben wir mit reingenommen. Also auch das Alter der Betroffenen. Ja, das kam quasi von den Sozialwesen-Kolleginnen aus deren Forschung. Also haben die quasi so ein, ja, wie so ein Querschnittsbeispiel gemacht, auch eben mit Fokus auf den ländlichen Raum, wobei sich das Ganze natürlich auch übertragen lässt. Im ländlichen Raum ist halt eben der Punkt nochmal gravierender, dass die Leute alle so eng miteinander verzahnt sind, was es dann nochmal schwieriger macht, da irgendwie sich, also irgendwie an Hilfe zu kommen oder darüber zu sprechen. Mhm.
Es ist eine klassische Frage, aber es ist mir egal, weil die ist an dem Punkt, finde ich, wirklich interessant. Was war denn für dich persönlich während der Arbeit an diesem Spiel, in diesen vielen Bereichen, für die du damit zuständig warst, so mit das Herausforderndste? Weil das ist ein schweres Thema. Es ist eine große Herausforderung, das spielbar zu machen und dann auch noch so spielbar zu machen, dass am Ende irgendeine Art von Erkenntnis oder Botschaft bei rumkommt. Ich stell mir vor, alles war schwer, aber was würdest du denn herausgreifen?
Ich glaube, das Spielziel zu definieren war einer der schwierigsten Punkte, weil, also wir haben angefangen, uns dem Thema zu nähern, indem wir so ein riesiges Systems Map gemacht haben. Da habe ich mich dann mit den Mitarbeiterinnen von Sozialwesen zusammengesetzt und wir haben alle möglichen Quellen und Faktoren aufgelistet und halt verbunden, wie da was beeinflusst und geguckt, wo können wir hier überhaupt ansetzen, dann irgendwann hatten wir schon den Punkt, okay, es soll irgendwie um dieses Tabu gehen und es soll sich auch aufs Umfeld konzentrieren und das irgendwie ansprechen und aktivieren. Aber daraus dann dieses Spielziel zu machen, ein Umfeld aufzubauen, das klingt jetzt rückblickend sehr naheliegend, aber bis wir da waren, das hat tatsächlich gedauert, weil wir am Anfang tatsächlich auch den Point of View von der Betroffenen eher, also so intuitiv hatten und das aber sehr schwer fanden. Also die Idee war erstmal, ja, du spielst halt eine Person, die in so einer Beziehung feststeckt, um dann eben Empathie dafür zu entwickeln, wie schwer das ist, da rauszukommen. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert, weil die ganzen Aspekte, die einen da drin halten, so tief emotional sind, das kannst du in einem Spiel gar nicht so schwupps erzeugen. Also ich kann ein Beispiel geben, es gibt ein Spiel, das heißt Spend. Das ist auch ein Serious Game und es geht darum Armut. Also es geht um Armut. Und da wirst du in die Schuhe von jemandem gesetzt, der halt einen Monat überleben muss mit einem gewissen Gehalt und dann kriegst du immer Entscheidungen, ja, hier musst du irgendwie was ausgeben oder bla bla. Und das Spielziel ist eben, am Ende des Monats anzukommen, ohne pleite zu sein. Und das ist was, da kann man, glaube ich, sehr schnell Empathie mit entwickeln, weil eben diese Ressource, sage ich jetzt mal, Geld oder Währung, ist jedem bekannt. Und da ist einfach nur die Skalierung eine andere. Aber das konnte man so jetzt für die Sicht der Betroffenen nicht übertragen, weil was ist da? Also da gab es nicht so eine klare Ressource, die für jeden gleich ist und es ist dann auch nicht so einfach nachzuvollziehen. Es kommt halt immer die Frage, warum gehen die Betroffenen nicht einfach? Und das nachzuvollziehen ist sehr, sehr schwierig und das haben wir gemerkt, das können wir in dem Spiel nicht einfach so umsetzen. Wo man auch davon ausgehen muss, dass die Leute vielleicht nach 10 Minuten schon abbrechen und gar nicht so tief reinspielen, dass sie überhaupt diese Emotionen entwickeln. Und ja, deshalb bis wir dann auf dieses Spielziel gekommen sind, es geht in dem Spiel darum, ein unterstützendes Umfeld aufzubauen. Das war tatsächlich ein, ein sehr weiter Weg, gepflastert mit sehr vielen Ideen, die verworfen und neu gemacht und halb umgesetzt und dann doch wieder verändert wurden.
Toll.
Ja.
Super spannende Einblicke. Vielen Dank schon mal dafür. Ich habe auch gesehen, auf der itch.io-Seite, übrigens, liebe Leute da draußen, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung, wenn ihr das selber mal spielen wollt, gibt es die Möglichkeit, anonym über einen Google-Doc-Link oder was, Umfragetool, Feedback dazulassen zu diesem Spiel. Ist denn da irgendwas bei rumgekommen in diesem Feedback-Kanal, wo du draufgeschaut hast und gedacht hast, schön, das zu hören oder überraschendes Feedback? Ist da irgendwas gelandet, was im Kopf geblieben ist?
Also was du vorhin auch gesagt hast, dass Leute gesagt haben, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Und das ist ja, das ist genau das, was wir auslösen wollten. Das war eigentlich so das, was mir am meisten hängen geblieben ist, weil das eben so genau diese Erfahrung wiedergespielt hat, die ich ja selber auch hatte. Also ich habe es ja selber auch nicht gesehen. So, ich hätte das auch nicht identifizieren können, wenn es in einer Beziehung von mir passiert wäre. Und das ist voll das Problem. Also, dass man das auch bei Freunden und so nicht sieht, dass man die einfach auch nicht unterstützen und schützen kann, wenn man einfach nicht mal merkt, dass da was im Argen ist oder dass da ein Problem ist. Und ja.
Ein wichtiges Spiel. Wie geht's mit dem Spiel, bevor wir zu dir kommen, denn jetzt eigentlich weiter? Also es ist ja im Grunde, wenn man so will, fertig. Man kann es spielen auf itch.io. Da steht irgendwo noch Pilot. Also das ist ja immer so dieses Wort, wo ich dann als jetzt jemand, der das Spiel wirklich toll findet, denkt so, oh, das könnte ja noch der Anfang von noch mehr sein, keine Ahnung. Wie geht's damit weiter? Kannst du dazu was verraten?
Ja, gute Frage. Also das Problem ist, bei den Forschungsprojekten ist, dass sie halt immer zeitlich limitiert sind und das Projekt ist auch schon vorbei. Also ich bin inzwischen in einem anderen Projekt. Und wir haben da jetzt halt so, weil es halt ging und weil wir auch Lust drauf hatten, das jetzt noch weiter getrieben. Aber eigentlich ist es schon seit Dezember 24 vorbei oder seit Januar 25. Also es wird auf jeden Fall online bleiben auf Itch. Deshalb haben wir diese Plattform auch gewählt, dass es zugänglich ist. Aber es wird jetzt tatsächlich leider absehbar erstmal nicht weiterentwickelt, weil halt eben kein Anschlussprojekt oder so da ist. Also wenn jetzt nochmal irgendwie Drittmittel reinflattern, dann würden wir es vielleicht auch noch weitermachen. Aber an sich sind ja jetzt keine Mittel mehr da. Aber es ist ja auch quasi ein öffentliches Ergebnis, so, sehr gefördert. Das heißt, wenn Leute da jetzt denken, oh, finde ich cool und auf uns zukommen und sagen, wir würden da gern irgendwie was dran weitermachen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie geht. Also, dass man sagen kann, okay, wir, es gibt jetzt keinen, um es zusammenzufassen, es gibt jetzt keinen sehr konkreten Plan, aber es hat auf jeden Fall Potenzial, weil wir es auch so angelegt haben, auch wegen dieser Ressourcenknappheit, die wir hatten, dass es sehr modular ist. Also theoretisch könntest du auch diese ganze Story, alle Charaktere und alle Szenen austauschen oder welche hinzufügen und das Spiel würde im Kern das Gleiche bleiben, nur mit anderem Umfang. So, das heißt, wir haben das durchaus angelegt mit dem Gedanken, dass man da vielleicht auch Varianten von machen kann. Vielleicht doch für bestimmte Zielgruppen. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Feuerwehr sagt, oh, wir wollen unsere Leute fortbilden und dann könnte man sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Version, die sich auf Feuerwehrleute bezieht oder auf Polizistinnen oder was auch immer. Also da könnte man tatsächlich ziemlich, also was heißt simpel ist es nicht, man muss die Stories natürlich schreiben, produzieren etc., aber das Grundgerüst könnte man dafür verwenden.
Ja, spannend. Falls da draußen also Drittmittel zuhören sollten, meldet euch. Sehr gut. Also meldet euch unbedingt. Von dem Spiel zu dir nochmal, du hast schon gesagt, seit Januar 2025 habe ich mir aufgeschrieben, bist du als, und jetzt hoffe ich sage es richtig, Augmented Reality Designerin und Entwicklerin an einem neuen Spielprojekt der Uni wieder Hochschule Rhein-Main beteiligt gewesen. Kannst du uns dazu was verraten, was das für ein Projekt ist?
Cooles Projekt.
Kannst du mehr dazu sagen?
Das heißt LOGA Culture, das steht für Locative Games in Cultural Heritage. Und da bin ich quasi verspätet reingekommen. Also das lief schon. Das ist auch für meine Chefin auch die hatte vorher noch ein anderes Projekt, das hieß Present XR, das darauf baut das so ein bisschen auf. Das hat sich gut ergänzt. Und meine Kollegin, die war da auch schon ganz aktiv drin, die hatten da schon ganz viel entwickelt. Und ich kam dann eben im Januar 25 dazu. Und was wir gemacht haben als Team Wiesbaden, also es gab noch weitere Teams in also verschiedenen europäischen Ländern, die sich auch damit befasst haben, die dann vielleicht eine App entwickelt haben oder ja, also die ganz unterschiedlich an diesen Prompt-Locative Games rangegangen sind. Und wir hatten eben diesen Ansatz mit Head-Mounted Displays, also so Augmented Reality-Brillen, und haben dann mit dem Senckenberg-Museum zusammen verschiedene Demos entwickelt. Ja, also wie man, also es ging um verschiedene Themen, es ist jetzt sehr groß. wir haben uns auch viel mit Präsenz und so entwickelt. Mhm. Und mein Team, das quasi, also wir haben so kleine Subteams hier unter uns, Vimis, wir machen quasi so Mini-Projekte innerhalb dieses Projektes. Und mein Team beschäftigt sich mit Multi-User, weil meine Kollegin da auch drin promoviert. Und da haben wir dann ein Spiel entwickelt, wo man, wo es um den Parasaurolophus geht. Das ist ein, dieser Dinosaurier mit dem Horn hinten dran.
Ich drehe durch, Lorena, da haben wir es wieder. Jurassic Park 3, da ging ja wirklich ein Traum in Erfüllung.
Aber sowas von.
Das ist ja ein Kreis, der sich schließt. Hast du das kommen gesehen?
Nein.
Wahnsinn, magischer Moment.
Ja.
Okay, krass. Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen, aber das war zu gut.
Ja, stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Da sind wir.
Oh. Puh. Ja, genau. Und genau, meine Kollegin promoviert zum Thema Multi-User, also mehrere SpielerInnen. Deshalb haben wir ein Spiel entwickelt, wo man zusammen so ein Dino einfärbt.
Oh.
Und zwar weiß man ja nicht, wie die aussahen. Und Wissenschaftler gehen dann halt so dran, dass sie gucken, okay, wie hat dieser Dino gelebt und was für Tiere leben heute vielleicht ähnlich und wie sehen die aus? Also könnte der Dino ähnlich ausgesehen haben. Und da ist es im Spiel dann so, dass da halt ein virtueller Dino neben dem Fossil steht und zwei Spielende können dann durch so Portale mit Tieren drin laufen und eine Person färbt,
toll.
Also macht das Farbschema und die andere Person macht so die Musterung. Also wenn jetzt zum Beispiel ich Farbe bin und ich laufe ins Okapi rein, dann wird der Dino so dunkelbraun-weiß und meine Mitspielerin läuft in Zebra, dann kriegt er halt entsprechende Streifen. Oder läuft in Pfeilgiftfrosch und dann kriegt er so Punkte. Und so kann man dann halt zusammen diesen Dino einfärben.
Toll.
Das war so unser,
toll.
Unser Game.
Richtig schön. Ja. Und kann man das, also wo kann man das ausprobieren?
Leider gar nicht mehr.
Okay.
Also es gab dazu feste Termine, wo wir das auch evaluiert haben. Mhm. Aber du kannst das eigentlich nicht in dem Museum so laufen lassen. Ja. Das war auch Teil der Forschung, inwiefern das irgendwie umsetzbar ist für Museen. Und beim Senckenberg-Museum ist halt das Problem hauptsächlich die Betreuung. Also das ist unfassbar betreuungsaufwendig. Und gerade in dem Museum, wo so viele Besuchende immer kommen, auch mit Kindern und Familien, da wäre das jetzt nicht zu leisten. Ja. Das haben wir schon gemerkt bei den, also nicht in dem Rahmen, nicht einfach im normalen Publikumsbetrieb. Das haben wir schon gemerkt, als wir da die Evaluation hatten. Das war abenteuerlich. Ja.
Ja. Aber Wissenschaft hat gewonnen. Erkenntnisse wurden ebenfalls gewonnen. Das ist ja auch irgendwie Sinn der Sache gewesen. Toll. Und ein süßes Projekt, so wie es klingt, also mit dem Dinos einfärben, da kenne ich einige in meinem Umfeld, die daran große Freude gehabt hätten. Jetzt ist natürlich die letzte große Frage, so viel du davon erzählen willst und überhaupt auch kannst. Wie geht's denn mit dir weiter? Du hast vor vielen Stunden angedeutet, eigentlich ist dieses Kapitel, von dem du gerade erzählt hast, auch schon mit einem Enddatum terminiert. Wie soll es weitergehen? Hast du besondere Wünsche? Das klingt jetzt so, als könnte ich das erfüllen, aber ich will zumindest zuhören. Wünsche, Ideen, was passiert?
Ideen habe ich ganz viele.
Ja.
Also, wie gesagt, ich schiele ein bisschen auf Selbstständigkeit. Also, habe mich jetzt ein bisschen erkundigt, wie ich in Richtung Games weitergehen könnte. Auch wie ich zum Beispiel einen Nachfolger für das Umfeldspiel machen könnte oder ein Spiel zu der gleichen Thematik. Da habe ich eigentlich auch relativ genau Vorstellungen von. Dann diese Theatersache. Also ich bin gerade noch ein bisschen in der Orientierungsphase, muss ich sagen.
Spannend.
Und perspektivisch hätten meine Kollegin und ich auch Lust, zusammen mit noch einer Dritten vielleicht in Richtung Agentur zu gehen, um so Serious Games und also gerade Augmented Reality und sowas für Museen auch zu machen. Das das ist auch ein bisschen im Horizont. Was davon ist letzten Endes wird, mal gucken. werde jetzt wahrscheinlich auch, also ich hoffe, dass ich das irgendwie schaffe, dieses Jahr noch ein Konzept einzureichen bei einer Games-Förderung für ein ganz anderes Spiel. Also ich habe also nicht für das häusliche Gewaltspiel, sondern nochmal ein anderes, was ich irgendwie auch gerne machen würde. Und dann gucke ich mal, was passiert. Also vielleicht bewerbe ich mich auch einfach wieder auf den Job und gehe den einfacheren Weg. Also mal schauen, ich bin da gerade noch am Ausloten.
Auf jeden Fall aufregend und eine Geschichte, die noch nicht auserzählt ist, und ich freue mich darauf, sie weiterhin von außen quasi zu beobachten, diese Geschichte. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns in ein paar Jahren hier wieder als Agenturgründerin oder als Solo-Entwicklerin. Es ist ja so vieles möglich. Ich drücke dir auf jeden Fall für alles die Daumen. Ich hoffe, dass weiterhin Dinos ein fester Teil deines Lebens sind und bleiben und dass du so weiterhin so coole, spannende Sachen machst. Wirklich, ich freue mich so doll, dass das hier geklappt hat. Ich habe mich sehr gefreut, Lorena, wirklich sehr gefreut.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Toll, 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 toll. Alles ist gedrückt. Wir hören uns zur nächsten Gelegenheit wieder.
Cool. Ja, war ein sehr cooles Gespräch.
Ich freue mich, dass du das sagst. Danke. So, Freunde. Vielen herzlichen Dank für eure gespitzten Ohren und dass ihr euch Zeit genommen habt, diese Podcast-Folge anzuhören. Es warten auf euch noch einige weitere, nämlich am Dienstag, Mittwoch und Freitag. Die öffnen sich für euch und eure Gehörgänge, wenn ihr OKCOOL bei Steady mit einem Abonnement unterstützt. Im Monat 5 Euro, dann seid ihr dabei in der Herzkammer des modernen Spielejournalismus. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Verlinkt in der Folgenbeschreibung. Toll. Nasal geht's weiter in die neue Woche. Ich denke aber mal, dass ich es bald hinter mir habe und wieder zu alter Stimmkraft zurückfinde. Verfolgt diese Genesung live und in Echtzeit morgen zum Beispiel mit der neuen Folge Alchemyth, in der ich nach einer Woche Krankheitspause wieder einmal gemeinsam mit euch in die neuen vielversprechendsten Releases der Woche hineinschaue. Wir hören uns da. Ich freue mich drauf und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!